Die Schreibenden von Anja Görz.
Sie hören den Podcast Die Schreibenden. Mein Name ist Anja Görz und zu Gast ist heute Sven Stricker. Oder
hallo.
Besser gesagt, ich bin zu Gast bei Sven Stricker.
Vielen ja, ich Dank bin ja auch zu Gast Einladung. Bei, sagen wir nicht du oder sie, das haben wir jetzt gar nicht geklärt.
Ich würde sagen du, weil wir uns ja kennen.
Gute Idee.
Ja. ich habe mir einen kurzen Lebenslauf mal aufgeschrieben, damit alle wissen, wer du bist. Natürlich kannst du jederzeit verbessern, einschreiten, wenn hier Fehler drin sind. Sven Stricker ist zwar in Mülheim aufgewachsen, fühlt sich aber als Nordfriese. Denn in Tönning in der Nähe von Husum ist er geboren und zwar am 25. Juni 1970.
Bis jetzt stimmt alles.
Ist Sternzeichen eigentlich wichtig für dich?
Null.
Null.
Interessiert mich überhaupt nicht.
Was bist du für ein Sternzeichen?
Krebs.
Krebs.
Ein Schritt vor, zwei zurück. Aber interessiert mich überhaupt nicht.
Heute lebt er nach Stationen in Hamburg, Berlin und am Bodensee in Potsdam zusammen mit seiner Tochter und arbeitet als Hörspielregisseur und als Autor. Studiert hat Sven Stricker, das finde ich wahnsinnig beeindruckend, Komparatistik. Klingt super, finde ich.
Mhm. Weiß auch nie ein Mensch, was das überhaupt sein soll. Das schließt mich ein.
Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft.
Das hast du auch nachgeguckt.
Was macht man? Ja, habe ich nachgeguckt, ehrlich gesagt. Was genau macht man da dann im Studium? Liest
ja,
man
die Frage,
Bücher?
Ja, achso, im Studium. Ja, man liest Bücher, vergleicht verschiedene Literaturgattungen, Arten, das, was in verschiedenen Ländern und so an Literatur produziert wird. Das ist das, woran ich mich dunkel erinnere. Es gibt auch so Kurse wie kreatives Schreiben. Aber was ich immer vergesse, bei meinem Lebenslauf mit anzugeben, ist, dass ich das Studium gar nicht zu Ende gemacht habe. Also ehrlich gesagt bin ich übers Grundstudium gar nicht wirklich rausgekommen, habe dafür aber 19 Semester gebraucht. Und es waren sehr schöne Semester. Da gab es viele Wiesen um die Uni rum und da konnte man drauf liegen und so. Und das hat sehr viel Spaß gemacht und war wichtig für die persönliche Entwicklung.
Irgendwann kam dann das erste Buch. Da warst du wie alt?
Also beim ersten Roman.
Weißt du das noch? Beim ersten Roman?
Das kann ich nachrechnen. Das ist ja noch nicht so lange her. Da war ich 43.
Schlecht aufgelegt hieß das Ding. Ja. Da geht es um eine sehr lustige Geschichte, finde ich, nämlich ein Mann, der in einer Telefonhotline arbeitet und dann auf die Idee kommt, Dinge zu tun, die man eigentlich nicht macht in so einer Telefonhotline.
Ja, stimmt.
Hast du gejobbt in der Telefonhotline?
Ja. Oder das, wie kam das? Die habe ich als Student. Ich hatte ja Zeit. Als Student habe ich in einem Callcenter gearbeitet, in der Telefonauskunft und habe immer an Wochenenden und an Feiertagen da gearbeitet, wenn sonst keiner Zeit hatte von den Festangestellten. Das heißt, wir haben ungefähr das achtfache Geld bekommen, weil wir halt die ganzen Feiertagszuschläge bekommen haben, was für den innerlichen Betriebsfrieden eine super Sache war, wenn dann diese schnöseligen Studenten da immer aufliefen. Und diese Grundsituation, die dem Buch zugrunde liegt, die ist mir tatsächlich selbst passiert. Also ich habe einmal in einer Nachtschicht dabei zuhören müssen, wie ein Mann eine, das ist natürlich jetzt überhaupt nicht lustig, ein Mann eine Frau verprügelt hat offensichtlich und war dementsprechend geschockt und habe versucht, da irgendwie einzugreifen. Ich nehme an, die Frau hat zufällig damals noch Kurzwahltaste mit der Auskunft gedrückt, sodass ich plötzlich im Ohr war und habe also nur Schreie gehört und einen prügelnden Menschen und eine weinende Frau und habe dann versucht, das irgendwie weiterzustellen zur Polizei und war also auch hoffnungslos überfordert. Und ich kann auch sagen, dass das in echt viel schlimmer sich anhört als in allen Spielfilmen oder Dramaturgisierungsformen, die man sich so vorstellen kann. Und das ist mir halt über all die Jahre nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und ich habe das dann als Grundvoraussetzung genommen für dieses Buch, was ja auch zuerst ein Hörspiel war. Das hieß dann Böses Ende und daraus ist dann der Roman Schlecht aufgelegt entstanden. Nur mit dem Unterschied halt, dass diese beiden, sagen wir mal, limitierten Helden in diesem Roman auf die Idee kommen, selbst der Sache hinterher zu gehen und dann in einen Mordfall hineinstolpern.
Bevor wir zum Hörspiel kommen, würde ich da gerne noch mal ganz kurz einhaken, weil du sagst, es ist natürlich nicht lustig, wenn man sowas anhört. Aber Das ist doch was sich eigentlich durch all deine Bücher zieht. Dinge, die eigentlich nicht lustig sind, aber wenn man genau hinguckt, haben die doch immer was Komisches.
Ja, es ist oft eine Frage der Perspektive, finde ich. Und wenn man nur ganz kurz eine ganz leichte Schräge einnimmt und sich die Dinge aus einer anderen Warte betrachtet, bekommen viele eigentlich dramatische Sachen tatsächlich einen humorvollen Unterton und es nimmt sich gegenseitig tatsächlich oft nichts weg. Es gibt ja so diesen alten Satz, Komödie ist Drama plus Zeit sozusagen. Und das trifft schon oft zu.
Weil das ist ja bei Rüdiger auch so. Mensch Rüdiger. Rüdiger ist Lehrer, 40 Jahre alt, steht im Unterricht und merkt, mein Leben ist eigentlich nicht das Leben, das ich leben wollte. Er trägt alles nicht mehr, was um ihn herum ist und geht dann los, um von einer Brücke zu springen. Mhm. Trifft da einen anderen, der auch von der Brücke springen will. Und ist das so eine Situation, die du dir wirklich vorstellen kannst?
Also ich saß noch nicht auf einem Brückengelände und wollte da runterspringen, aber ich kann mir vorstellen, dass Menschen in solche Situationen getrieben werden, ja. Und du hast natürlich dann zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, ich nehme das pure Drama und versuche daraus eine Geschichte zu bauen. Oder du sagst, ich versuche daran, den humoristischen Aspekt zu finden. In dem Fall ist es zum Beispiel so, dass die beiden Protagonisten sich auf dieser riesigen Brücke auch nur begegnen, weil sie beide einen Sinn für Symmetrie haben und beide genau in der Mitte sitzen wollen, was sich halt ausschließt beim Runterspringen und dadurch miteinander konfrontiert werden. Das ist natürlich total absurd, gibt der Sache aber einen Dreh, dass man manchmal über Situationen lacht, über die man eigentlich nicht lachen dürfte und dadurch aber auch Kontakt zu der Situation bekommt, statt einfach drüber hinwegzulesen. Und das finde ich ehrlich gesagt oft ein probates Mittel, dass man über Humor versucht, eigentlich an die Emotionen ranzukommen und auch an das Mitgefühl ranzukommen.
Das klingt so wahnsinnig überlegt jetzt. Ist das tatsächlich was aus dem Studium mitkommt? Also dass du so Dinge analysierst oder schreibst du wirklich drauf los?
Mit dem Studium hat das überhaupt nichts zu tun. Ehrlich gesagt, für mich klingt das gerade selber wahnsinnig analytisch. Ja, finde ich auch toll. Aber das ist eher andersrum. Ich habe erst geschrieben, und dann überlegt, was habe ich da eigentlich gemacht? Mhm. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt total super, das kann ich mir jetzt als Mantra sozusagen nehmen. Ich mache das jetzt so, weil eigentlich ist es aber andersrum. Eigentlich habe ich erst geschrieben und dann geguckt, habe eine Textinterpretation gemacht.
Also es gibt tatsächlich eine Rohfassung oder muss bei dir ein Satz richtig perfekt sein, bevor der nächste Satz geschrieben wird?
Ach, das ist furchtbar. Das ist tatsächlich ein Problem bei mir, weil ich an und für sich Kapitel relativ schnell schreibe, wenn ich weiß, wo ich hin will in dem Kapitel, dann aber nicht weiterkomme, weil ich dieses besagte Kapitel ungefähr 12-mal überarbeite, Satz für Satz für Satz, und dann denke, wenn man das jetzt noch umdreht, ist ja eigentlich die Pointe doch ein bisschen besser und so. Also da verzweifle ich manchmal auch ein bisschen an mir, weil ich das natürlich eigentlich auch alles in einem Aufwasch machen könnte. Ich könnte einfach erstmal schreiben und dann von vorne anfangen und dann geht man geordnet nochmal von vorne nach hinten durch und sagt dann so, jetzt glaube ich, kriegt es eine gute Form. Aber diese Disziplin habe ich nicht. Ich gucke mir immer erst nochmal an, was ich vorher gemacht habe und was dann dazu führt, dass ich oft nicht weiterschreibe, weil ich mich aufhalte an dem, was ich eigentlich schon geschrieben
habe.
Aber
wenn du sagst, du weißt, wo du hin willst, dann heißt das, du bist jemand, der plottet, also der sich die Geschichte genau durchdenkt bis zum Ende?
Nur in kleinen Schritten. Das ist bei dem aktuellen Roman Sörensen fängt Feuer, das gebe ich jetzt hier mal zu, wusste ich bis zur Mitte des Falls selber nicht, wer der Täter ist. Ich hatte mir mehrere Optionen eröffnet, hat es mich so nervös gemacht, dass ich eigentlich selber nicht genau weiß, wo ich hinschreibe, dass ich dann doch dachte, ich muss mir jetzt mal einfach die Zeit nehmen und das mal zu Ende denken.
Ja, aber was machst du in solchen Situationen? Sprichst du mit anderen Autoren darüber? Rufst du deine Lektorin an? Liest du ganz viel Bücher, die thematisch ähnlich oder ganz anders sind? Guckst du Filme?
Also es ist so, dass mein Selbstvertrauen, was das betrifft, nicht so wahnsinnig ausgeprägt ist, dass ich mich da mit anderen Autoren großartig beschäftigen könnte. Wenn ich jetzt anfange, Bücher von anderen Autoren zu lesen, denke ich sofort, das ist so gut, da komme ich sowieso nicht drauf. Ja, das funktioniert nicht. Das ist kein probates Mittel. Wenn ich meine Lektorin frage, die ist zwar ganz toll und hat auch fantastische Ideen, aber ich merke in mir, gibt es eine Blockade, die dann sofort, wenn jemand eine Idee von außen hat, sagt, nee, ganz schlecht. Ganz schlecht. Okay. Also wenn, dann müsste man mir das wahrscheinlich so unterjubeln, dass ich hinterher denke, es ist meine eigene Idee. Mhm. Charakterlich sehr fragwürdig, aber ein bisschen ist es so. Also sprich, ich sitze das aus. Also ich taste mich voran. Manchmal ist es auch so, ich versuche einfach irgendwie Satz für Satz mich weiter vorzukämpfen und dann plötzlich kommt irgendeine Idee, die ich vorher noch nicht hatte. Und die trägt mich dann weiter durch das Buch. Sodass
gibt
ich mich
es Dinge, die dich inspirieren? Also es gibt ja Leute, die müssen spazieren gehen oder die müssen kochen oder einfach nur im Bett rumliegen, bis die Langeweile sie packt und dann kommen die guten Ideen. Gibt es da bei dir irgendwas?
Nee, das ist langweilig, ne? Aber da habe ich jetzt nichts Spezielles. Also manchmal ist es tatsächlich so, da gucke ich mir ein Fußballspiel im Fernsehen an und denke, guck mal, jetzt habe ich es. Wir müssen, das und das muss passieren und die Figur muss das und das machen. Und manchmal ist es einfach auch wirklich nur rausgehen, einkaufen gehen, dabei die ganze Zeit nachdenken. Und erzwingen kann ich das leider nicht. Also gerade beim Krimi ist es ja dummerweise doch so, dass man bestimmte Plotpoints irgendwie erreichen muss und bestimmte Wendungen erreichen muss, um spannend zu bleiben und um auch beim Film sagt man ja, das sind so drei Akte und diese drei Akte, finde ich, sind auch für den Krimi sinnvoll. Und wenn ich merke, ich rutsche unweigerlich aufs Ende des zweiten Aktes zu, ich brauche eine Wendung, welche auch immer, dann wird es in mir schon mal langsam ein bisschen heiß. Aber, ja.
Das ist aber ein gutes Stichwort, Krimi und andere Bücher. Ja. Denn du schreibst ja auch Romane, Schlecht aufgelegt zum Beispiel. Und Mensch, Rüdiger sind Romane. Und dann gibt es eben die Sörensen-Reihe, die Krimi-Reihe. Und das ist für viele Autoren ungewöhnlich, dass das geht, weil natürlich immer gesagt wird, das verstehen die Leser nicht, wenn da einer plötzlich was völlig anderes schreibt. Die Lektoren sagen, ach, bleiben Sie doch beim Krimi. Mhm. Und entscheiden sich auch zwischen Krimi und Thriller, weil auch das noch ein Unterschied mhm. ist.
Du meinst jetzt,
wie ist dir das gelungen, dass du beides machen kannst?
Ich war einfach früh dran mit dem Wunsch, glaube ich. Also mein erster Roman, Schlecht aufgelegt, der konnte sich ja nun gar nicht entscheiden, ob er nun Krimi oder Komödie sein wollte. Und man kann das als beides lesen. Man kann sagen, das ist halt eine Komödie mit Krimi-Anteil oder andersrum. Das heißt, da war ich noch nicht festgelegt.
Der Verlag hat Roman draufgeschrieben.
Ja, das war kreativ. Ja. Und legt einen auch nicht so fest.
Stimmt.
Wobei ich ja darauf hinweisen möchte, dass ja Krimis an sich auch Romane sind. Und gerade wenn man den Krimi als Vehikel begreift, das ist bei mir schon so ein bisschen so. Also ich versuche eigentlich auch dem Verlag immer zu erklären, dass das zwar ein Krimi ist, dass es aber eigentlich um andere Dinge geht. Bei den Sörensen-Büchern geht es ja zum Beispiel um Angst.
Ja.
Das ist ja ein Buch über gelebte Angststörungen eigentlich. Und das hat mir so ein bisschen die Tür offen gehalten, weil es eigentlich immer klar war, dass das zwar Krimi ist, aber auch. Und als ich dann Mensch Rüdiger schreiben wollte, habe ich gesagt, ich schreibe gerne wieder ein Buch, aber ich möchte jetzt nicht schon wieder einen Sörensen-Roman schreiben. Ich möchte eigentlich diese Depressionsgeschichten, bei Sörensen hat Angst, fortführen. Und dann kam ich halt mit diesen Figuren an und sagte, es ist aber kein Krimi. Und das war dann aber Gott sei Dank kein Problem. Wenn ich jetzt allerdings, das muss man wahrscheinlich der Wahrheit zuliebe auch zugeben, wenn ich jetzt schon 500.000 Bücher verkauft hätte als Krimi-Autor, hätte der Verlag vielleicht schon gesagt, das wollen die Leser nicht.
Und wenn du sagst, das eine ist eben getrieben durch die Geschichte der Angststörung, das andere ist erzählt über die Figuren, würdest du sagen, deine Geschichten, deine Romane entstehen immer in erster Linie durch die Personen, die drin vorkommen?
Ja. Die,
es
absolut.
Gibt ja Leute, die eine Geschichte haben und die Geschichte erzählen wollen und andere kommen eben über die Figuren. So ist das bei dir auch.
Bei mir ist es definitiv andersrum. Bei mir ist es so, dass die Figuren ganz viel Gewicht bekommen und dass ich denen dann dabei zugucke, welche Geschichte sie erleben. Also das ist der Charakter der Figuren, der steht für mich sehr schnell sehr fest und dadurch versuche ich mir eine Geschichte zusammenzubauen, dass ich gucke, was würde die Figur als nächstes tun und was könnte sie auch Absurdes teilweise als nächstes tun. Und so entsteht eigentlich die Geschichte. Ich versuche aber die Figuren immer stringent zu erzählen. Das ist mir schon. Wie machst du das denn? Wir haben ja gesagt, wir machen ein Gespräch. Im Moment interviewst du mich nur. Und ich muss immer so ganz schwierige Fragen beantworten. Wie machst du das denn?
Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was es für eine Geschichte. Manchmal ist es eine Geschichte, die mich packt. Und dann überlege ich mir aber, welche Leute können diese Geschichte am besten erzählen und wie müssen die sein, damit die Geschichte sich entwickeln kann.
Mhm.
Also schon so.
Das klingt auch sehr privat.
Ja.
Ja. Das stimmt. Aber guck mal, aber ich hatte zum Beispiel am Anfang nur die Angststörung. Ich wollte eine Angststörung erzählen.
Das klingt so lapidar, nur die Angststörung, das ist ein Riesenthema, das du da angebracht
hast. Ja klar, aber eins, was mir halt auch aus persönlichen Gründen nahe lag und wo ich dann halt dachte, das muss ich eigentlich mal umarbeiten und möchte es aber auch so schreiben, dass es möglichst viele Leute erreicht und dass man nicht sagt, es kommt ein schweres Buch über Angst, sondern ich wollte eigentlich das verbinden mit Leichtigkeit und weil mich das auch persönlich einfach interessiert mit einem Krimi-Plot. Und das war das Erste, was da war. Und dann bin ich hinter so einem LKW hergefahren, auf dem auf der Rückseite Sörensen stand und dachte, das ist meine Hauptfigur. Kann man
einmal durch Nordfriesland fahren, irgendein LKW mit Sörensen drauf, kommt garantiert vorbei.
Ja, das stimmt. Und das, dann habe ich den Namen hinten gelesen und gedacht, was ist das eigentlich? Ist das eine Firma? Ist das eine Untermarke von Mercedes? Es gibt natürlich auch Audi und so, aber keine Ahnung. Habe ich keine Ahnung gehabt, aber dann dachte ich, das ist der Name meiner Hauptfigur. Und der Rest hat sich daraus dann sozusagen ergeben.
Aber Namen ist sowieso so ein Ding.
Oh ja.
Rüdiger ist so ein Name. Sörensen, da muss man ja lange lesen, um zu erfahren, ob der Mann überhaupt einen Vornamen hat.
Den hat er, ja.
Ja, aber es gibt ja Kollegen, die gehen auf Friedhöfe oder lesen Telefonbücher.
Zu Recht.
Hast du eine Liste, wo du dir Namen aufschreibst?
Nee, oder? Gar nicht. Das ist, wir leben ja in so modernen Zeiten. Ich schlage das Internet auf und gucke zum Beispiel auf, was ich sehr gerne mache, ist auf nordfriesischen, wie nennt man denn sowas, auf so Seiten von Rathäusern in Nordfriesland
ja,
zu gucken.
Einwohnermelderegister?
Ja, sowas ist es nicht, sondern man guckt einfach, wer da gerade im Bürgerbeirat sitzt oder so. Das mache ich sehr gerne. Und dann sieht man, dass da in Tating zum Beispiel ein Herr Hoekstra oder so sitzt und denkt, was ist das denn für ein lustiger Name? Und dann stellt man fest, dass das friesisch ist. Und dann passt es zu Sörensen. Dann passt es in die Sörensen-Geschichte. Ja? Und sowas mache ich eigentlich ganz oft. Und ich glaube, sehr viele Leute aus Nordfriesland, die in irgendwelchen Rathäusern rumsitzen, könnten sich in den Büchern wiederfinden.
Da gibt es auch so, so einen schönen Anhang in dem neuen Sörensen fängt Feuer mit einem Speed-Dating, wo die alle so seltsame Namen haben.
Ja, das liegt daran, dass ich mich mal tatsächlich ein bisschen erkundigt habe, was es eigentlich für typische nordfriesische Vornamen gibt.
Bente.
Genau.
Tolke.
Ich habe schon wieder alle vergessen. Du kannst sie alle.
Ja. Sören, Mommel.
Oh, sehr gut. Ja. Du bist ja voll im Thema.
Ja, ich komme ja auch aus Nordfriesland.
Das ist doch kein Grund. Ich komme ja auch aus Nordfriesland. Ich weiß sie trotzdem alle nicht. Aline. Genau. Also da gibt's sehr viele sehr obskure Namen, die kein Mensch mehr heutzutage eigentlich besitzt. Und Sörensen regt sich halt am Ende in dem Buch ein bisschen darüber auf, dass hier kein Mensch Sandra heißt oder Sabine oder wenigstens Renate.
Ich kenne auch Katrins und ich bin auch mit Silkes zur Schule gegangen.
Ja, weil das ja so ein bisschen, wenn ich das sagen darf, unsere Generation ist. Ja, das ist, wir sind ja die Generation Stefan und die Generation Michael und Andreas. Und Anja und Sven halt, ne?
Also, genau. Übrigens gleicher Jahrgang heißt auch Sven.
Ja, da ist ja auch nicht der Einzige. Meine Eltern hatten als Einzige 1970 diese Idee und ich saß da mit 4 Svens in der Klasse.
Hast du je erlebt dann beim Schreiben, dass die Geschichte sich entwickelte und der Name dann nicht mehr passte?
Bei Sörensen?
Nee, generell.
Generell? Oh, das ist eine schöne Frage. Das ist mir noch nicht passiert, aber ich fände es eigentlich ehrlich gesagt spannend. Weil ich würde jetzt ja nicht hingehen wahrscheinlich und den Namen ändern, ich würde wahrscheinlich die Geschichte ändern, glaube ich.
Ehrlich?
Ja, ich glaube schon.
Ja, weil man hat ja gerade bei Vornamen, also jeder, der mal Vater oder Mutter geworden ist, kennt ja die Geschichte. Wenn man sich einen Namen für das Kind überlegt, gibt es immer jemanden, der sagt, oh, da hatte ich eine ganz schlimme Lehrerin, die hieß so. Oder
ja, absolut. Deswegen sollte man ja auch vor der Geburt seinen Namen nicht, den Namen des Kindes am besten nicht verraten. Ja, weil das wird ja sofort schlecht gemacht, wenn du Pech hast. Und das führt mich jetzt nirgendwo hin. Aber
ist Anfang oder Ende für dich einfacher zu schreiben?
Anfang.
Weil?
Weil da noch alle Optionen offen sind. Und am Ende musst du einen Kreis schließen und möglichst noch einen Satz finden, der nachhängt. Also das ist ja tatsächlich der erste und der letzte Satz sind ja schon so ein bisschen wichtig, weil sie auch, der erste Satz definiert bereits komplett, wohin die Geschichte sich formal, inhaltlich und vom, sagen wir mal,
Humor. Guck doch einfach mal ins erste Buch. Ich habe alle deine Bücher hier liegen. Guck mal ins erste Buch. Schlecht aufgelegt, was da von erster
Satz steht.
Du
mich jetzt nicht lügen.
Sie lehnte mit dem Rücken an der Tür, die Arme weit ausgebreitet, die Hände auf beiden Seiten gegen den Rahmen gepresst.
Ja, Scheißsatz. Das ist allerdings ein Prolog, der noch nicht wirklich zum Roman gehört. Du musst natürlich dann jetzt, das war auch mein erstes Buch.
Na gut, dann gucken wir nochmal in den neuesten Sörensen. Es war wie eine Geburt. Sie sog die eiskalte, stechende Luft ein, als wäre es das erste Mal. Das Gefühl war so befreiend, so überwältigend, dass sie nicht einmal merkte, wie sehr sie in ihrem dünnen, flatternden Nachthemd fror.
Also damit kann ich leben. Ja. Das finde ich in Ordnung.
Jette.
Das ist mir aber auch, Jette, genau, Jette. Das ist mir auch erst später bewusst geworden. Beim ersten Roman habe ich doch sehr intuitiv gehandelt und hatte von nichts eine Ahnung. Das ist auch eine schöne Naivität, wenn man sich hier so lange wie möglich erhalten kann. Habe mir auch keine Gedanken über irgendwelche Plotpoints oder sowas gemacht.
Und hast du vorhin schon gesagt, du kommst ja übers Hörspiel oft und viele Dinge sind erst Hörspiel und werden dann Roman. Wenn das Hören so wichtig ist und so entscheidend, hörst du Musik beim Schreiben?
Ja. Und zwar je nachdem, was ich gerade schreibe, unterscheidet sich die Musik. Also
wenn ich jetzt irgendwas vorlesen würde, wüsstest du, welche Musik du dazu
gehört hast? Ungefähr schon. Also es wäre jetzt ein bisschen gelogen, wenn ich sagen würde, ich weiß nicht mehr exakt das Lied, aber ich weiß schon ungefähr. Ja.
Und das heißt, dass auch jede Figur, jeder Protagonist eine bestimmte Musik zugeordnet hat?
Nein, das nicht. Das nicht. Es ist aber tatsächlich so, dass zum Beispiel im neuen Sörensen fängt Feuer spielt Gil Scott Heron eine wichtige Rolle. Der wird andauernd erwähnt. Das ist so ein amerikanischer, leider 2010 verstorbener Pionier des Jazz- und Sprechgesangs, der sehr wichtig für die Bewegung der Schwarzen war. Und der spielt eine wichtige Rolle für Sörensen, weil er halt auch Ängste und Schwächen der Menschen thematisiert und weil Sörensen in diesem Fall ihn andauernd hört. Und immer wenn ein bestimmtes Lied erwähnt wird, habe ich das auch gerade beim Schreiben in diesem Moment gehört. Und es war auch erst so, da lief das Lied und ich dachte dann, ich müsste mal wieder was über die Musik schreiben und habe dann halt genau das genommen, was ich da gerade gehört habe in dem Moment.
Aber was macht das für einen Unterschied für dich, wenn du jetzt die Musik ausschalten würdest oder diese Musik hörst? Mhm. Wie verändert sich das dann
Rhythmus,
beim Schreiben?
Der Rhythmus wird dadurch verändert und die Wahrnehmung der Situation. Ich mache es zum Beispiel ganz oft so, wenn ich versuche, einigermaßen spannende Szenen zu schreiben, dass ich dann Soundtrack-Musik höre von irgendwelchen Filmen. Ja, die also eigentlich doppeln.
So
ja, die im Prinzip doppeln die Stimmung. Die geben so eine Spannungs-, das ist ja auch eine Behauptung der Musik, die ja auch in Filmen oft illustrativ eingesetzt wird, um Spannung zu doppeln, nach dem Motto, wir trauen in Bildern nicht, also machen wir noch spannende Musik. Ne? Und das mache ich mir dann zunutze, indem ich dann über diese spannende Musik selber in so eine angespannte Haltung versuche zu kommen und das dann übers Schreiben einfach dann zu verstärken. Und wenn es um entspanntere, persönlichere Szenen geht, nämlich sehr oft Soul-Musik oder sowas in der Art oder Rhythm and Blues und sowas, weil ich dann merke, dass mir das so einen Rhythmus gibt, ein Rhythmusgefühl gibt auch für die Szene, auf dem ich dann so ganz gut gleiten kann.
Klassik, Schlager, kommt das auch? Kommt das
auf gar keinen Fall.
Beides nicht.
So tief gehe ich nicht runter.
Gibt es auf deinem Schreibtisch irgendetwas, was du da unbedingt liegen haben musst? Ein Erinnerungsstück oder irgendwas, was du zwischendurch anfassen musst oder angucken musst, was dir hilft?
Auf meinem Schreibtisch liegt viel zu viel Zeugs, was ich andauernd anfasse. Das ist eher andersrum das Problem. Ich habe eher das Problem, dass ich mich andauernd von meinen 1000 Sachen ablenken lasse, weswegen ich auch ernsthaft überlege, mir jetzt für den wiederum nächsten Roman nochmal mein Büro zu nehmen, was an sich völlig widersinnig ist, weil ich habe ja alles, was ich brauche. Aber da sollte dann wirklich nur ohne Internetzugang am besten irgendwie der Computer stehen und nichts sonst, weil ich tatsächlich dazu neige, wie sagen wir jetzt immer neudeutsch, zu prokrastinieren.
Ah, ja. Ne? Heißt, als nächstes kommt wieder ein Roman, jetzt nach dem neuen Sörensen, der erschienen ist.
Da habe ich gedacht, ja, aber es stimmt gar nicht. Jetzt kommt der nächste Sörensen dann doch aus Gründen. Der soll auch Ende Mai fertig sein, damit er noch dieses Jahr erscheint. Wir können ja jetzt 2019 sagen,
ja,
dieses Jahr.
Ja, dieses Jahr 2019.
Genau, und dann muss ich aber bis Ende des Jahres auch tatsächlich mit dem nächsten Roman fertig sein, weil der Mitte 2020 erscheinen soll. Also mein Jahr ist an sich, also wenn wir immer Roman sagen, die Sörensen-Bücher sind ja halt auch Romane, aber das wird dann wieder so eine, das wird eine Vater- und Sohn-Geschichte.
Ja, aber lass uns doch mal bei dem Sörensen kurz bleiben, weil das ist ja der neueste und da fängt Herr Sörensen Feuer und du suchst uns doch, liest uns auch bestimmt ein kleines Stückchen mal vor.
Ja, aber ich habe was rausgesucht, was gar nicht aus Sörensen fängt Feuer, kommt aus Sörensen hat Angst.
Ja, das ist doch
weil
auch gut.
Ich dachte, ich lese mal, ich lese mal eine Stelle, die Angst beschreibt und wie Angst entsteht. Das ist eigentlich eine eher ernsthafte Stelle. Soll ich jetzt?
Ja, bitte.
Sehr gerne. Eltern hatten die Menschen gehasst und sich vor dem Leben gefürchtet und andersherum. Das, so vermutete Sörensen, war vielleicht sogar ihre große Gemeinsamkeit gewesen. Das hatte sie zusammengehalten, zumindest eine Zeit lang. Bei seinem Vater hatte es Jahrzehnte und die Scheidung gebraucht, bis er sich von sich selbst emanzipiert und eine Art Lebensglück entwickelt hatte. Seine Mutter hingegen war in ihrer Einzimmerwohnung gestorben, viel zu früh, einsam, verbittert und von der Welt entwöhnt. Damals war er Mitte 20 gewesen. Dann, später, war er selbst Vater geworden, mit Anfang 40. Vorher hatte er sich zu jung gefühlt für ein Kind, hinterher auch, aber das hatte er ja nicht wissen können, das hatte ihm ja keiner gesagt. Nele war die treibende Kraft gewesen, die mit der tickenden Uhr, die behauptet hatte, das Leben wäre unerfüllt ohne ein gemeinsames Kind. Er hatte es sich schön geredet, gedacht, auch er wäre nicht vollkommen ohne Nachwuchs. Dann aber, als er plötzlich da war, der Nachwuchs, der eine Sie war, eine Lotta, hatte er sich ihm unvorbereitet ausgeliefert gefühlt, hatte Job, Schlaf und Kind nicht mehr unter einen Hut bekommen, seine Beziehung zu Nele dahinschwinden sehen und war sich nicht eindeut besser vorgekommen als sein eigener Vater. Das hatte seinem Selbstwertgefühl den Rest gegeben. Lotta hatte geschrien und ihr Recht eingefordert, er schrie auch, allerdings innerlich, und bekam das stete Gefühl, alles falsch zu machen, nicht länger unter Kontrolle. So traten die anderen Schmerzen auf, die körperlichen. Plötzlich jagte eine Infektion die nächste. Angina folgte auf Bronchitis, Kehlkopfentzündung, auf Gliederschmerzen. Vegetatives Nervensystem hieß es, vegetatives Nervensystem. Sein Blut entzündete sich, er schlief nicht mehr oder nur noch sehr kurz, bekam Dauerkopfschmerzen und kämpfte nun an allen Fronten, mit der Umgebung und vor allem mit sich selbst. Autoimmunschwäche hieß es, Autoaggression, woher auch immer. Das zum Beispiel ist eine Beschreibung davon, wie Angst sich oft in die Leben der Leute einschleicht durch Überforderung und sogenannte Kreisläufe, die man braucht, um überhaupt in diesen Angstkreislauf eintreten zu können.
Es wird im Moment, habe ich den Eindruck, von Menschen, die unter einer Angststörung leiden, mehr darüber gesprochen, was gut ist, glaube ich.
Gott sei Dank,
endlich. Weil dann Menschen, die vielleicht in so eine Situation geraten, viel eher auch mal wissen, mit wem sie sich vielleicht austauschen können oder was sie tun müssen. Und was ist eine Angststörung eigentlich? Kannst du das erklären?
Ja, die ist sehr vielfältig. Das ist sehr schwer an einem Beispiel festzumachen, aber auf jeden Fall fühlt sich eine Angststörung nicht an wie das, was wir lapidar oder normalerweise so als Angst kennen, wenn wir vor einer Situation zum Beispiel übernervös werden oder wenn wir denken, unter unserem Bett ist irgendwas, weil das ja nur was Temporäres, Kurzes ist. Und eine Angststörung kann sowohl aus Panikattacken, die man nicht mehr im Griff hat, bestehen, kann aber auch als Dauergefühl im Menschen existieren, dass man Beklemmungsgefühle auf der Brust hat, wie es sich alles anfühlt wie aus Eis, dass man sich nicht konzentrieren kann, dass man Schlafstörungen hat, dass man sich nicht in der Lage fühlt, überhaupt nur einen weiteren Schritt zu gehen, Erschöpfungszustände, wie gesagt, diese körperlichen Symptome können dazukommen, weil Seele und Geist und Körper dann doch viel mehr zusammenhängen, als man sich das oft vorstellen mag. Und das führt oft zu totaler Lebensunfähigkeit, ja? dass man tatsächlich vor lauter nicht eingebildeter, sondern eben psychosomatisch selbst erzeugter Schwäche weder in der Lage ist, seinen Beruf weiter auszuführen, noch seine Familie zu leben, noch sich überhaupt auf einen klaren Gedanken einzulassen, dass man von morgens bis abends in diesem Kreislauf ist, dann kommt die Angst vor der Angst dazu, man geht abends ins Bett und hofft, dass morgens alles besser wird, dann wacht man auf, denkt eine Sekunde, oh, es geht ja, und plötzlich aber kommt alles zurück und es wird schlimmer als zuvor. Also es gibt da ganz viele verschiedene Ausprägungen und Symptomatiken. Es ist aber auf jeden Fall, soweit ich weiß, die häufigste psychische Erkrankung überhaupt. Jeder Sechste in Deutschland leidet statistisch gesehen während seines Lebens unter einer Angstperiode. Da ist die Dunkelziffer natürlich nicht mit drin und viele erkennen gar nicht, dass sie Angst haben.
Das wäre meine Frage gewesen, dass man das überhaupt ob Ärzte in der Lage sind, das zu identifizieren.
Nee, schwierig. Du brauchst wirklich einen, das weiß ich von vielen Leuten, bei denen ich da auch recherchiert habe, die halt jahrelang von einem Arzt zum anderen rennen und sich versuchen, endlich eine Diagnose zu holen, die ihnen sagt, du hast da eine ganz seltene Tropenkrankheit oder das ist irgendein Virus, den wir bisher nicht entdeckt haben. Deswegen bist du andauernd krank und hangelst dich von einem Virus zum nächsten und kriegst keine Luft. Darauf warten ganz viele Jahre lang und dann brauchst du Glück, dass einer mal sagt, wissen Sie was, ich glaube, Sie haben Angst. Sie haben einfach, Sie haben nichts Körperliches, Sie haben sehr viele körperliche Dinge, aber die haben Sie sich selbst erzeugt, weil Sie halt Angst haben vor dem Leben oder vor Situationen. Oder es gibt auch Leute, die haben einfach nur Angst vor großen Flächen, die können ihr Haus nie verlassen.
Das ist ein wahnsinnig anstrengender Kreislauf, wenn man da reinkommt, dass man eben sein Haus nicht verlassen kann, dass man vielleicht einfach auch aus körperlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann. Man kann es den Freunden nicht erklären, der Familie nicht erklären. Können Freunde und Angehörige da überhaupt helfen?
Das ist ein schwieriges Feld auch. Soweit ich weiß, ist es so, dass Angstpatienten sich grundsätzlich unverstanden fühlen. Und weil die Reaktion natürlich auch sehr, es wird auch in den Sörensen-Büchern thematisiert, ist ganz oft, du bist zum Beispiel bei Sörensen, der ist Polizist, der ist Kriminalhauptkommissar, kommt ganz oft die Reaktion, wie, du bist doch Polizist, wovor hast du denn Angst? Du darfst doch keine Angst haben. Du doch nicht als Polizist. Und das kommt auch aus der eigenen Familie. Und Angst wird als flüchtiges Gefühl empfunden, aber diese körperliche Manifestation, die viele Angstpatienten erleben, ist unheimlich schwer zu vermitteln. Und man hat auch tatsächlich, man kommt wohl auch in so eine Phase, wo man denkt, eigentlich allen anderen Menschen geht es gut und niemand versteht mich. Das verstärkt die Depression, die mit der Angst einhergeht. Das ist also ein schwieriges Feld. Es gibt aber immer mehr Menschen, die sich da auch zusammenschließen. Ich bekomme auch auf die beiden Bücher, in denen Sörensen mit der Angststörung kämpft, sehr oft Reaktionen mittlerweile von Angstpatienten, die mir schreiben oder so, oder die nach Lesungen ankommen und sagen, sie hätten das gelesen und hätten sich da auch wiedergefunden und hätten sogar ab und an mal schmunzeln können über ihre eigene Krankheit. Und das ist für mich natürlich ein Geschenk. Das finde ich super.
Also das heißt, der Sörensen und seine Erkrankung ist so eine Mischung aus ganz vielen Erkrankungen, die du recherchiert
genau.
hast.
Genau. Also Sörensen, ich habe selber auch eine Episode damit gehabt, das kann ich schon zugeben, weil bei mir mal irgendwann so eine schwere Nervenschmerzerkrankung aufgekommen ist, die bei mir das ausgelöst hat, weil ich halt immer dachte, so kann ich ja nicht weitermachen, also das, so kann ich nicht leben, weil das wahnsinnig wehtat. Und daraus ist bei mir so eine Angststörung erwachsen. Und dadurch bin ich auch in Kontakt gekommen mit anderen Angstpatienten zu der Zeit. Und Sörensen ist ein Sammelbecken aus ganz vielen Erfahrungen anderer Angstpatienten. Genau.
Ist das ein wichtiges, großes Thema für dich, Recherche?
In dem Fall ja. Im zweiten Sörensen-Band geht es auch zum Beispiel um Religion und um das, was Menschen tun, um sich sozusagen in goldene Käfige zu setzen, in denen sie aber auch behütet sind. Da kann Religion ein solcher Käfig sein. Da habe ich auch ziemlich viel recherchiert. Und was ich auch mache, ich recherchiere viel über die Polizeiarbeit, weil ich mir nicht nachsagen lassen möchte. Das ist ein nettes Buch über Angst, aber es ist total schlampig recherchiert, was die Polizeiarbeit betrifft, weil das auch Rückschlüsse auf den Rest zulassen würde, die nicht fair sind. Also sprich, wenn man heißt, du hast bei diesen ganzen Polizeisachen Mist gebaut, dann stimmt der Rest mit der Angst und mit dem Fall eigentlich auch nicht wahrscheinlich.
Recherche heißt in dem Fall, du sprichst mit Polizeibeamten, du
genau, führst ins Revier, ich habe das große Glück, dass direkt über mir ein Kriminalrat wohnt. Den habe ich da platziert. Nein, aber der ist von selbst gekommen und hat dann irgendwann gesagt, hilft mir, wenn ich Fragen habe. Das hätte er immer nicht sagen sollen. Aber das ist eine sehr große Hilfe. Der hat auch recherchiert, wie man in Nordfriesland zum Beispiel als Kriminalkommissar aus Hamburg überhaupt hinkommen kann, und hatte dann Wege aufgezeigt, hat mir gesagt, wie so eine Wache überhaupt besetzt ist und nach welchen Kriterien die besetzt ist und wohin die das weitergeben müssen. Er hat dann mit Flensburg telefoniert und mit Kiel und geguckt, wo denn dieser fiktive Ort Kartenbüll überhaupt in die Zuständigkeit gehören würde und so. Also das war echt eine Riesenhilfe.
Wir haben schon das Thema Hörspiel vorhin angesprochen. Man muss dazu nochmal sagen, du hast schon ganz viele Preise gewonnen für das, was du als Regisseur gemacht hast. Du machst ARD-Radio-Tatorte zum Beispiel.
Noch jetzt nicht mehr, aber habe ich lange gemacht.
Hast du lange gemacht.
Genau.
Du hast auch den Sörensen ja eigentlich als Hörspiel dir ausgedacht. Und zwar für Bjarne Mädel, den du kennengelernt hast bei einer anderen Produktion und gedacht hast, das wäre eigentlich der richtige Typ für einen Sörensen.
Ja, das war sogar noch mehr andersrum. Wir haben uns 2008 kennengelernt bei dem Hörspiel Herr Lehmann nach Sven Regener, und ich fand es toll, was er gemacht hat, und er war, glaube ich, auch ganz zufrieden. Und dann haben wir noch die Nachfolgegeschichte gemacht, Der kleine Bruder. Dann hatte ich kein Material mehr und habe dann gesagt, ich würde aber gerne mit dir weitermachen und auch mit dem Florian Lukas, der auch in beiden Hörspielen mitgespielt hat. Und dann habe ich Böses Ende geschrieben für Bjarne und Florian. Daraus ist der erste Roman geworden, Schlecht aufgelegt. Und dann habe ich dann irgendwann gedacht, wenn ich jetzt was Neues schreibe, dann würde ich das gerne für Bjarne schreiben. Und so ist diese Figur Sörensen mit dieser Angst und weil er auch auf der Suche war, damals hauptsächlich ernsthaftere oder dramatischere Rollen zu spielen, habe ich gesagt, ich kann dir natürlich keinen Film bieten, aber wir können ein Hörspiel zusammen machen.
Aber ein Film wird es jetzt auch.
Ja, ein Film wird es jetzt auch, das war ja damals nicht absehbar.
Ja.
Und da wird er auch die Hauptrolle spielen in dem Film. Er hat auch in den zwei Sörensen-Hörspielen die Hauptrolle gespielt und er führt auch Regie bei dem Film.
Und ist es dann so, wie du es dir vorgestellt hast?
Wenn er das spielt?
Er hört ja jetzt nicht zu.
Also es ist
auch
es
im
ist,
Hörspiel, du hast ja eine Vorstellung davon und du hast wahrscheinlich ja auch eine Vorstellung davon, wie Bjarne das dann macht.
Ich glaube, es ist jetzt nicht so meine größte Schwäche, dass ich das nicht vermitteln könnte. Das war, glaube ich, eine Verneinung zu viel. Also ich kann ihm das, glaube ich, ganz gut vermitteln, wie ich mir das vorstelle. Tatsächlich ist es aber auch andersrum gelaufen, weil der erste Roman, Sörensen hat Angst, ist ja nach dem Hörspiel entstanden. Und im Hörspielstudio entstehen immer auch Situationen, wo man vom Skript abweicht oder wo sich Dinge während des Spiels ergeben, der Schauspieler, die ich eigentlich gar nicht so gedacht hatte, die aber zum Beispiel besser sind. Und deswegen ist es auch andersrum, dass ich beim Schreiben der beiden Sörensen-Romane eigentlich mir immer vorgestellt habe, schon beim Schreiben der Dialoge, wie würde Bjarne das sprechen? Und habe sozusagen eigentlich die Figur ihm aus dem Mund genommen. Und das macht wahnsinnig Spaß. Das habe ich dann, weil das auch so gut funktioniert, eigentlich bei allen anderen Figuren auch gemacht. Mir also Schauspieler vorgestellt, die das eigentlich gerade spielen, wodurch das Schreiben der Dialoge eigentlich das größte Vergnügen ist.
Und also, das heißt dann, wenn da Dinge im Studio entstehen während der Hörspielproduktion, wenn du dann danach den Roman schreibst, entstehen da Sachen dann, die du mitnimmst aus dem Hörspielstudio?
Ja, total viele. Also sehr, sehr viele sogar. Zum Beispiel werden mir Figuren erst viel klarer, wenn ich höre, wie sie von Schauspielern oft gespielt werden. Es klingt wahrscheinlich ziemlich dann bescheuert, falls das jemand hören würde, aber wenn ich selber schreibe, lese ich auch die ganze Zeit laut. Also auch wegen des Rhythmusgefühls und weil ich wissen möchte, wie das denn jetzt klingt. Spricht die Figur, würde eine Figur wirklich so sprechen?
Ich kenne so
ja, leider manchmal schon. Also es ist wahrscheinlich ziemlich freaky, wenn man das dann. Aber zum Beispiel, was es sehr oft gibt in Romanen, wo ich ehrlich gesagt auch schon bei Hörbuchaufnahmen, wo ich auch öfter Regie führe, immer drüber stolpere, es gibt ganz viele Imperfektkonstruktionen in Dialogen. Wir sprechen aber nie im Imperfekt. Wir sprechen im Perfekt. Wir machen unsere Sätze, wir sagen nie, ich ging durch die Straße und sagte Folgendes zu meinem Nachbarn, sondern ich habe zu meinem Nachbarn gesagt, Folgendes. Ja, und das, da stolper ich jedes Mal drüber, dass wenn es eigentlich eine gelebte Sprache sein soll, aber diese simplen Beispiele über diese Imperfektkonstruktion zum Beispiel nicht, dass es nicht eingehalten wird, das glaube ich dann nicht, das ist unlebendig. Und wenn ich im Hörspielstudio mit den Leuten bin und mir passiert das selber manchmal, dass ich dann irgendwas schreibe, was eigentlich gar nicht sprechbar ist oder wo man denkt, was ist das denn für eine geschriebene Sprache, dann forme ich das mit den Schauspielern um oder die machen den Vorschlag und sagen, kann ich das nicht so sagen, weil so würde ich es normalerweise sagen. Und das nehme ich dann wiederum mit ins Buch.
Und da bist du aber dann nicht so eitel, dass du sagst, nee, Entschuldigung, das habe ich jetzt so aufgeschrieben, das wird jetzt so.
Doch, ich bin wahnsinnig eitel, aber ich beug mich dann der Gewalt. Nee, das bin ich nicht. Ich bin ehrlich gesagt froh, wenn über Verbesserungen bin ich immer froh.
Ja, also wenn wir schon bei anderen Romanen und bei anderen Geschichten sind, gibt es ein Buch, das dich in letzter Zeit beeindruckt hat? Irgendwas Neues, was du gelesen hast oder ein Hörspiel,
ja,
was du gehört hast?
Ja, von den aktuellen Büchern hat mich zuletzt Heimkehren sehr beeindruckt. Weiß nicht, kennst du das? Von, ja, die spricht sich, glaube ich, Ja Jesse aus. Mhm. Wird G-Y-A-S-I geschrieben. Das ist eine afrikanische Autorin. Das durfte ich auch als Hörbuch aufnehmen. Das ist so ein bisschen die Schattenseite meines Jobs, wenn man so viele Hörbücher oder Hörspiele macht, liest man fast nur noch Texte, die einem in die Hand gedrückt werden und kaum noch privat. Aber das war toll. Das war ein Buch, was die gesamte Geschichte der Sklaverei und der Versklavung erzählt in einem gar nicht mal so epischen Roman. Der Trick ist einfach, dass pro Kapitel eine Generation später spielt. Es fängt also bei der Versklavung an und hört in der Gegenwart auf und man geht mit dieser kompletten Familie immer eine Generation weiter. Und das haben wir auch, glaube ich, mit 14 Schauspielern aufgenommen, die jeder ein Kapitel gelesen haben. Und ich fand es so toll geschrieben. Und man merkt, wie viel Zufall in so einem Leben steckt. Und dann hast du in einem Kapitel, wird ein kleines Kind geboren und die ganze Hoffnung der Familie steckt in diesem Kind. Und dann ist das Kapitel plötzlich zu Ende. Es kommt das nächste Kapitel und du merkst, aber aus dem Kind ist leider ein Junkie geworden. Der hat überhaupt nichts hingekriegt. Hat aber noch irgendwo zwei uneheliche Kinder und so verzweigt sich die Familie weiter und dann gehen wir wieder eine Generation weiter. Und das Buch ist so toll geschrieben und bietet ein solches Sittengemälde und ein solches sprachlich auch toll übersetztes Ambiente und eine gleichzeitig noch ist so viel Geschichte da drin. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Das
finde ich toll. Hörspielregisseur heißt ja nicht, du hast den Text und lässt ihn vorlesen, sondern ich fand es zum Beispiel wahnsinnig beeindruckend bei Melanie Rabes Roman, den du gemacht hast als Hörspiel. Das ist plötzlich eine ganz andere Geschichte, so kommt es einem vor. Natürlich ist es die gleiche Geschichte, aber dadurch, wie sie umgesetzt wird, kann sie plötzlich ganz anders klingen als das, was man sich beim Lesen vorgestellt hat. Wie ist denn das, wenn du so einen Text bekommst? Hast du gleich eine Idee, wie du es machen kannst oder brauchst du dazu Helfer? Oder?
Also gerade bei der Wahrheit von Melanie Rabe habe ich echt Hilfe gebraucht. Da habe ich doch sehr mit der Dramaturgin Christiane Uhaus zusammenarbeiten dürfen, die da auch mehr als unterstützend tätig war, weil ich zum Beispiel diese verschiedenen Erzählebenen, die es in dem Buch gibt, einmal aus der Perspektive des Mannes, dann aus der Perspektive der Frau, dann gibt es die Handlungsebene, die habe ich gar nicht so zusammenbekommen diesmal. Es ist schon so, dass man bei dem Roman, der sehr viel ausschmückt, den kann man ganz gut auf einen Kern zurückführen, der auch in 54 Minuten erzählbar ist. Ich glaube, eine Aufgabe beim Hörspiel ist erstmal den Kern der Geschichte zu finden und das, was einen an der Geschichte interessiert. Das ist ja im Roman beim Schreiben auch nicht anders. Was will ich eigentlich erzählen? Also mir passiert es bislang oft noch so, dass ich beim Schreiben erst merke, wo ich eigentlich hin will. Und dann will ich ja eigentlich auch gar nicht dahin, sondern lass mich dahin treiben. Aber es schadet mit Sicherheit nicht, wenn man eigentlich den Kern einer Geschichte kennt, bevor man sie aufschreibt. Sollte ich zumindest empfehlen, glaube ich.
Hast du sowas wie ein Ritual vorm Schreiben? Also Tee kochen, Kaffee kochen?
Tee kochen. Ja,
Hose anziehen.
Total langweilig. Hose anziehen muss nicht sein.
kann, muss nicht.
Tee ist wichtig.
Dann würde ich das mit dem Büro noch überlegen.
Ja. Was hast du denn? Du fragst mich die ganze Zeit, weil du das auch so gewohnt bist aus deinen sonstigen tollen Tätigkeiten. Ich will das mal alles von dir wissen.
Was willst du denn wissen?
Ich will wissen, hast du ein Ritual beim Schreiben? Nee. Hast du vorher die Geschichte fertig? Ich will alles wissen.
Wenn es ein Krimi ist, ja, dann habe ich die Geschichte fertig.
Komplett?
Ich habe ja jetzt mit einem Freund zusammen eine Krimireihe entwickelt. Da haben wir uns wirklich vorher getroffen bei beiden Stoffen und geplottet. Also
du musst den Namen des Freundes sagen, sonst freut er sich nicht.
Das ist Erik Niemann. Und
okay.
Mehr zu dieser Krimireihe wird man im Laufe des Podcasts dann, wenn wir definitive Sachen wissen, erzähle ich
das auch gerne. Das war ein Cliffhanger.
Genau, das war der Cliffhanger, den man immer braucht, damit alle Leute wieder einschalten. Und da haben wir tatsächlich Kapitel für Kapitel festgelegt, was passieren soll. Das ist dann wie bei dir, es ändert sich beim Schreiben. es passieren dann Dinge oder es tauchen Personen auf oder es ändert sich eine Nebenfigur. Das ist uns zum Beispiel passiert, dass wir eine andere Nebenfigur eingebaut haben und dadurch ändert sich die Geschichte wieder ein bisschen. Also oft dann die Figur so wichtig, dass die Geschichte sich ändern muss, die Figur. Aber ja, ich finde gerade beim Krimi, den man ja eigentlich so von hinten nach vorne schreibt, weil man weiß, wie es ausgeht.
Macht man das so?
Man weiß ja, wie es ausgeht und man muss
die meisten wissen, wie es ausgeht.
Die Umwege zwischendrin dann erfinden, während das bei anderen Romanen ja dann doch eher.
Ja, guck mal, mir ist das halt zu langweilig. Ich habe das ja oft gehabt jetzt, dass ich das Hörspielmanuskript quasi als Exposé hatte, um halt mich daran entlanghangeln zu können. Bei Sörensen fängt Feuer hatte ich das nicht. Und da habe ich die ganze Zeit auch gedacht, habe ich mir auch schön geredet, wenn ich jetzt weiß, wer der Täter ist, ist das langweilig.
Ach so,
dann weiß ich ja, ist das langweilig, das dann zu schreiben und so. Der Weg ist ja das Ziel. Aber dann bin ich doch in der Mitte irgendwann sehr nervös geworden. Ich dann irgendwie dachte, was ist, wenn das hier alles zu nichts führt?
Und machst du es eigentlich, schreibst du ganz normal in Word oder benutzt du eins dieser vielen Schreibprogramme oder Notizen?
Nein, ich schreibe das ganz amateurhaft in Word und kann mittlerweile aber einigermaßen abschätzen, was das in Buchseiten bedeutet. Also tatsächlich ist es bei meinem Verlag aber auch nicht so, dass der jetzt sagt, du hast die und die Begrenzung. Bei Sörensen fängt Feuer waren sie dann schon so ein bisschen geschockt, wie viel das geworden ist. Wenn man eine Dramaturgie vorher gehabt hätte, wäre es super gewesen.
Mal gucken, wie viele Seiten sind es geworden?
Die sind halt auch sehr klein.
442 Seiten, sehr kleine Schrift.
Das ist halt das Ding. Sie haben dann gesagt, wir können uns nicht noch mehr Papier leisten. Wir sind ein armer Riesenverlag. Wir drucken das jetzt sehr klein, was bei mir dazu führt, dass ich bei Live-Lesungen nicht mehr aus dem Buch lese. Ich kann es nicht lesen.
Hast du ausgedruckte Seiten
in 18 Punkt. Ja, genau. Ich werde ja auch älter.
das ist auch manchmal tatsächlich für mich ein Grund zu sagen, das dann doch lieber als E-Book. Da kann ich die Schriftgröße einstellen.
So, furchtbar.
Um zum Abschluss nochmal so ein bisschen allgemeiner zu werden, die drei Bücher, die jeder gelesen haben sollte, mit deinem jetzigen Stand.
Das Aktuelle sozusagen wäre Heimkehren. Das hatte ich mir zumindest überlegt, das würde ich unbedingt sagen wollen, wenn du mich sowas fragst.
Ja, das frage ich dich.
Das würde ich sagen wollen, weil das toll ist, das sollte eigentlich jeder gelesen haben. Dann für mich sehr wichtig war der Roman Herr Lehmann von Sven Regener. Nicht wegen des gar nicht mal so gewichtigen Inhalts, sondern wegen der ausufernden Art, wie der schreibt, wo man auch so denkt, er arbeitet rein assoziativ und kommt dabei von Hölzchen auf Stöckchen, wie wir im Ruhrgebiet früher gesagt haben. Ich bin ja im Ruhrgebiet groß geworden. Und die Art und Weise, so vor sich hin zu mäandern, hat so viel Humor und so viel Witz. Das habe ich mir ein bisschen abgeguckt, muss ich gestehen, beim Schreiben. Und der dritte Roman, den ich ganz, ganz dringend empfehlen würde, ist irgendwie auch ein Krimi, das ist Stadt aus Glas von Paul Auster. Den ist einer meiner Lieblingsromane, weil es für mich eigentlich erstmals, als ich es damals gelesen habe, gezeigt hat, was man mit dem Genre Krimi eigentlich alles machen kann. Das ist ein völlig verrücktes Buch auf mehreren Zeit- und Handlungsebenen, was auch überhaupt alles gar nicht logisch ist. Da taucht dann der Autor Paul Auster selber irgendwann auf als angeblicher Privatdetektiv, der aber gar nichts zu dem Fall beiträgt. Und das Ganze wird so durcheinander und surreal erzählt und ist trotzdem irgendwie auch ein Krimi. Da habe ich gedacht, ach guck mal, wenn man sich so einen Krimi nimmt, kann man eigentlich ganz viel drumherum machen. Und das Langweiligste ist eigentlich die Suche nach dem Täter. Das Buch geht auch, also Stadt aus Glas geht auch völlig konfus zu Ende. Absichtlich. Ja, weil niemand klärt hier irgendwas auf. Und ich habe dann gedacht, aber trotzdem ist es ein tolles Buch, weil es sich die Form des Krimis nimmt und drumherum eigentlich was komplett Eigenes baut. Und das habe ich mir auch ein bisschen zum Vorbild genommen.
Aber da du ja auch der Mann des Hörbuchs bist, musst du uns auch noch ein Hörbuch empfehlen.
Ein Hörbuch?
Oder ein Hörspiel.
Darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet.
Vielleicht auch eins, was du selber gemacht hast, was du ganz besonders gelungen findest.
Also mein Lieblingshörspiel ist nach wie vor Herr Lehmann. Und ich mag auch die Wallander-Hörspiele, die ich machen durfte, sehr nach Henning Mankell. Die sind die Atmosphäre, diese schwedische Melancholie und Schwere, auch die findet sich teilweise in den Sörensen-Büchern wieder. Nur halt mit so einer leicht humorigen Note.
Ja. Dann könntest du jetzt noch was fragen, wenn du willst?
Ich möchte eigentlich alles von dir wissen, was du mich gefragt hast. Du kannst mir jetzt zum Beispiel mal sagen, eigentlich interessiert mich ja gar nichts, aber warum langweilt dich das nicht, wenn du den ganzen Plot schon weißt? Das verstehe ich nicht.
Nee, weil so viele Sachen passieren, die man ja nicht plottet. Also ich plotte in der Szene, dass die Information kommen muss zum Beispiel, damit ich verwirren kann hinsichtlich des Täters oder eine Spur lege hinsichtlich eines möglichen Täters.
Ja.
Aber wie ich diese Spur lege, das entscheide ich ja erst in dem Moment, in dem ich schreibe.
Ja, das klingt schlau. Das klingt sehr überlegt und sehr durchdacht. Ich finde, das ist auch ein schönes
klingt
Schlusswort.
Klingt so haut nicht immer hin, genau. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei Sven Stricker.
Ich bedanke mich bei dir.
Er ist der Anja Gast in den Schreibenden. Und ich freue mich, wenn Sie weiter sagen, dass Ihnen das hier gefallen hat. Immer schön in allen sozialen Netzwerken teilen und weitererzählen. Ganz herzlichen Dank. Und die Buchtipps machen wir natürlich als Liste nochmal hinten dran. Die kann sich dann jeder angucken und alles nachlesen, was Sven Stricker sehr gerne liest. Vielen Dank.
Danke.
Die Schreibenden von Anja Görz.